Podcast den Störfaktor auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Laura Bernhardt.
Willkommen zum Störfaktor. Heute zu keiner einfachen Sendung. Es geht nämlich um den Neonatizid. Dabei handelt es sich um die Tötung von frisch geborenen Kindern. Wenn das ein Thema ist, bei dem du dich nicht wohlfühlst, schalte ab oder höre die Folge nicht allein an. Bevor wir jetzt aber in dieses schwere Thema eintauchen, starten wir erstmal mit Musik, und zwar mit Roll with the Punches von Lenka. Den Störfaktor auf Radio Störfunk. Dieses Mal mit einem recht schweren Thema. Es geht um Vernachlässigung und Tötung von Kindern. Deshalb möchte ich nochmal betonen, dass du diese Sendung lieber nicht anhören solltest, wenn du dich mit diesem Thema unwohl fühlst. Für alle, die noch dran geblieben sind, starten wir jetzt einmal mit einer begrifflichen Unterscheidung. Der Kriminalstatistik nach gibt es durchschnittlich 2 vollendete Tötungsdelikte an Kindern pro Woche. Diese Kinder wurden zuvor vernachlässigt, also nicht ernährt, gewaschen oder überhaupt beachtet oder auch aktiv misshandelt. Hierbei sind sowohl Mütter als auch Väter Täter. Wobei die tötenden bzw. gefährdenden Mütter meist labil sind und viele von ihnen in der Vergangenheit schon selbst Gewalt erfahren hatten. Wenn Frauen ihre eigenen Kinder töten, dann meist durch Gift, Ersticken oder Ertränken. So sind am Kind nur wenige Spuren der Tat und sie können sich einreden, dass es eingeschlafen sei. Diese Kindstötungen kann man noch weiter unterteilen. Infantizid ist die Bezeichnung für die Tötung von 1 oder 2 Jahre alten Kindern. Bei einem Filizid geht es um alle älteren Kinder und der Neonatizid, mit dem wir uns heute hauptsächlich beschäftigen, umfasst die Tötung des Babys direkt nach der Geburt. Allerdings unterscheidet sich je nach Definition, was unter direkt nach der Geburt verstanden wird. Manchmal heißt es zählt nur der erste Tag nach der Geburt, manchmal die ersten 3 Lebenstage des Neugeborenen. Während es bei der Kindstötung allgemein ungefähr gleich viele männliche wie weibliche Täter gibt, so liegt der Fall bei einem Neonatizid ganz anders. Fast 100% der Tötungen eines Neugeborenen in den ersten Lebenstagen werden von den leiblichen Müttern begangen. Einer Bonner Studie zufolge sind die meisten Frauen in solch einer Situation recht jung, emotional eher wenig stabil und unselbstständig. Und obwohl ich eben noch erwähnt habe, dass die Tötung in den ersten Lebenstagen passieren kann, tötet eine große Mehrheit der Frauen ihre Kinder innerhalb der ersten 10 Minuten nach der Geburt. Wie kann das sein? Warum fällt das niemandem auf? Wieso greift da niemand ein? Könnte man sich da fragen. Die Antwort? Weil häufig keiner weiß, dass die Frau überhaupt schwanger ist. Sie weiß es oft selbst gar nicht. Denn eine von 500 Schwangerschaften wird erst nach der 20. Woche bemerkt. Eine von 2500 Frauen merkt erst am Ende ihrer Schwangerschaft, dass sie gerade ein Kind erwartet. Damit ist es eine höhere Wahrscheinlichkeit, die eigene Schwangerschaft nicht zu realisieren, als mit Drillingen auf natürliche Weise schwanger zu werden. Und das kann jeder Frau, egal welchen Alters oder welcher Schicht passieren. Das Problem dahinter? Diese Frau kann sich nicht auf das Kind vorbereiten. Nicht nur, dass sie ihr Leben darauf einrichten kann oder überhaupt die Entscheidung treffen kann, das Kind auch bekommen zu wollen. Es fehlt ihr schlicht auch an Bindung zu dem Kind, die sie in der 9-monatigen Schwangerschaft hätte aufbauen können. Aber nicht jede unbewusste Schwangerschaft verläuft gleich und auch wegen denselben Gründen. Es gibt 4 Arten, die man unterscheiden kann. Erstens, die nicht wahrgenommene Schwangerschaft. Frauen, denen das passiert, haben häufig keine gute Körperwahrnehmung, sodass ihnen die Veränderungen am eigenen Körper nicht auffallen. Dazu kommt zum Beispiel eine unregelmäßige Periode oder die Überlegung, dass man vielleicht schon in den Wechseljahren sei. So fällt es einem nicht auf und selbst wenn man Anzeichen für eine Schwangerschaft erkennt, interpretiert die Frau sie dann unbewusst um, weil sie ja nicht auf die Idee kommt, tatsächlich schwanger zu sein. Zweitens, die verleugnete Schwangerschaft. Dabei wird die Schwangerschaft zum Beispiel durch einen positiven Schwangerschaftstest bemerkt, aber das Wissen wird von dem Unterbewusstsein verbannt. Die Frauen sind dann davon überzeugt, nicht schwanger zu sein, weshalb sie auch auf Nachfragen überzeugt verneinen, weil sie es wirklich auch selbst glauben, obwohl sie vorher vielleicht eben einen positiven Schwangerschaftstest oder einen Arztbesuch hatten. Drittens, die ignorierte Schwangerschaft. Auch hier ist der Frau bewusst, dass sie schwanger ist. Aber sie ignoriert es aktiv, setzt sich damit nicht auseinander und trifft auch keine Vorbereitungen für Geburt oder Kind. Viertens, die verheimlichte Schwangerschaft. Zwar erfahren diese Frauen meist auch recht spät, dass sie schwanger sind, allerdings täuschen sie ihr Umfeld aktiv, weil sie Angst vor negativen Konsequenzen haben. Aber im Gegensatz zu den anderen Arten der Unwissenheit über die Schwangerschaft suchen die Frauen, die ihre Schwangerschaft verheimlichen, oft aktiv nach Lösungen für ihre Situation. Wie diese Lösungen aussehen können, bespreche ich nachher noch. Vielleicht ist es jetzt etwas verständlicher, wie es zu so etwas kommen kann. Es ist zwar keine Entschuldigung, aber Neonatizide sind meist Affekttaten. Eine Frau ist irgendwo, meist allein, hat plötzlich starke Schmerzen, kämpft sich da irgendwie durch, gebärt ein Kind, sie gerät in Panik, das Baby fängt auch noch an zu schreien, sie hält ihm den Mund zu. Die plötzlichen Mütter und Mörderinnen ihrer eigenen Kinder gehen oft seltsam mit ihrer Tat um. Sie legen die kleinen Leichen in untaugliche und nahegelegene Verstecke, wie zum Beispiel den eigenen Schrank, in die Kühltruhe oder unter das eigene Bett. Wenn sie sich einen Ablageort im öffentlichen Raum aussuchen, ist er dennoch nahe zu ihrem Zuhause und man kann die Spur oft zur Mutter zurückverfolgen. Pro Jahr werden in Deutschland 20 bis 25 tote Neugeborene gefunden. Die Dunkelziffer dürfte allerdings höher liegen. Allerdings nahmen Kindsmorde die Geschichte über tendenziell ab. Durch die Aufklärung und das Sozialsystem sind Kinder davor besser geschützt. Wie in der Geschichte mit Neonatiziden und anderen Kindstötungen umgegangen wurde, darum geht es nach etwas Musik. Von Green. Und jetzt geht es weiter mit dem Rückblick in die Vergangenheit, wie damals mit Kindstötung umgegangen wurde. Zunächst begeben wir uns in die römische Antike. Hier hatten die Männer das Recht, über Leben und Tod eines Neugeborenen zu entscheiden. Also der Vater entschied bei seiner Tochter, der Ehemann bei seiner Ehefrau oder es entschied der nächste männliche Verwandte. Bei den Sklavinnen, die in Rom üblich waren, entschied ihr Besitzer. Das Neugeborene musste dann innerhalb einer kurzen Frist getötet oder ausgesetzt werden. Gründe musste man dafür nicht angeben. Man kann jedoch vermuten, dass Missbildungen, eine angezweifelte Vaterschaft oder die Enttäuschung über ein geborenes Mädchen ausschlaggebend für die Tötung oder Aussetzung waren. Abtreibungen waren übrigens verboten. Zwar sahen die Römer den Fötus nicht als eigenständige Menschen, sondern als Teil des Körpers der Mutter an, aber aus Rücksicht auf den Vater durfte nicht abgetrieben werden, weil der ja sonst um sein Kind betrogen wurde. Gegen Ende der Römischen Republik veränderte sich die rechtliche Stellung der Frau und sie erhielt ein Mitspracherecht bei der Frage, ob ihr Neugeborenes getötet werden sollte. Sie selbst durfte die Tötung allerdings nicht vollziehen. Das zählte nämlich als Verwandtenmord. 318 nach Christus änderte Kaiser Konstantin das Gesetz, sodass auch Männer Verwandtenmord begangen, wenn sie ein Neugeborenes töteten. Auf Verwandtenmord war übrigens die Todesstrafe ausgesetzt. Jetzt machen wir einen großen zeitlichen Sprung ins 16. Jahrhundert. Genauer gesagt ins Jahr 1532. Hier erließ Kaiser Karl V. die peinliche Hals- und Gerichtsordnung, auch Constitutio Criminalis Carolina genannt. Bei den 219 Artikeln handelt es sich praktisch um das erste deutsche Strafgesetzbuch. Darin hieß es in Artikel 131, Zitat, wo ein Weib sein Kind, das Leben und Gliedmaßen empfangen hat, heimlich boshaft tötet, werde es gewöhnlich lebendig begraben oder gepfählt. Man solle aber, wo es sich machen lasse, sie lieber, um Verzweiflung zu hüten, ersäufen. Wo das Verbrechen oft begangen werde, dürfe man aber zur Abschreckung das Eingraben und Pfählen auch benutzen oder die Übeltäterin mit glühenden Zangen vor dem Ertränken reißen, alles nach dem Rat der Rechtsverständigen. Die harten Strafen, die hier beschrieben werden, wurden allerdings schon kurz nach der Einführung des Strafgesetzbuches nicht mehr durchgeführt. In diesem Artikel steht also die Frau als alleinige Täterin im Vordergrund. Im Mittelalter war das noch anders. Da hatte man die Kindstötung als keine spezifisch weibliche Tat eingestuft, sondern beide Eheleute bestrafen können. Die ab 1700 einziehende Aufklärung veränderte die Gesellschaften und damit auch das Strafrecht. Todesstrafen wurden abgeschafft, stattdessen Gefängnisse und Arbeitslager eingeführt. Bei Kindsmord gab es zunächst aber keine mildere Strafe. Erst rund ein Jahrhundert später wurden nach und nach auch für Kindsmord die Todesstrafe abgeschafft. 1813 zum Beispiel in Bayern. Obwohl es keine mildere Strafe gegeben hatte, hatten sich dennoch mehr Menschen mit dem Kindsmord auseinandergesetzt. Darunter Dichter des Sturm und Drang, Richter, Geistliche und Ärzte. Sie forderten verschiedene, teilweise moderne Maßnahmen. Bessere Erziehung, Erleichterung von Eheschließungen, Unterstützung Bedürftiger, Beratung lediger Schwangerer, die Abschaffung von Strafen auf Unzucht oder auch, dass Kindsväter Alimente zahlen sollten. Daraufhin entstanden auch immer mehr Findelhäuser für Waisen und ausgesetzte Kinder. Einrichtungen dafür gab es aber auch schon vorher, zum Beispiel im 9. Jahrhundert, wo in einigen Kirchen Marmorbecken standen, in die man sein Kind legen konnte. Die Findelhäuser führten allerdings dazu, dass vermehrt Kinder ausgesetzt wurden. In Frankreich wurde das Angebot der Findelhäuser flächendeckend ausgebaut, sodass es schon Anfang des 19. Jahrhunderts knapp 300 davon gab. Außerdem wurden auch Entbindungshospitäler oder wenigstens Gebärabteilungen mit Hebammen eröffnet. Häufig waren an Gebärhäuser eben auch Findelhäuser angegliedert. Damals wurden allerdings keine Untersuchungen angestellt, ob die Findelhäuser tatsächlich die Kindstötung verhindern. Stattdessen wurden Kritiker laut, dass die Findelhäuser eher Leben vernichten würden, als sie zu retten. Denn 95% aller aufgenommenen Kinder starben. Wobei auch die Kindersterblichkeit in Familien zu dieser Zeit recht hoch war. In den Findelhäusern wurde aber eben dokumentiert, wie viele Kinder starben, da es eher eine staatliche oder auch kirchliche Einrichtung war. 1851 entstand im preußischen Gesetzbuch ein Gesetz, das sich noch lange halten sollte. In diesem wurde das Strafmaß für Kindsmord auf 3 Jahre Zuchthaus herabgesetzt. Unter milden Umständen sollte es 2 Jahre Gefängnisstrafe geben. Diese Regelung galt allerdings nur für Mütter, die ihr uneheliches Kind töteten. 1871 wurde dieser Artikel genauso für das Strafgesetzbuch des Deutschen Kaiserreichs übernommen. Allerdings endete die Geschichte des Gesetzes hier noch nicht. 1949 wurde es auch beinahe Wort für Wort in das Strafgesetzbuch der Bundesrepublik übernommen. Dort hieß es in § 217 Absatz 1, Zitat, eine Mutter, welche ihr nicht eheliches Kind in oder gleich nach der Geburt tötet, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 3 Jahren bestraft. Und in Absatz 2, Zitat, in minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 5 Jahren, Zitat Ende. Es war also nötig, dass das Kind unehelich, die Mutter leiblich und die Tat direkt nach der Geburt durch aktives Zutun oder Unterlassen passierte. Die Strafe war deshalb geringer, weil die Mutter durch die Unehelichkeit erschwerte Bedingungen hatte. Und jetzt die Frage, wie lang war dieses Gesetz in Kraft? Sagen wir es so, hätte meine Mama mich direkt nach der Geburt getötet, sie hätte eine mildere Strafe bekommen. denn ich bin Ende 1997 unehelich geboren worden und das Gesetz wurde am 1. April 1998 abgeschafft, weil die Unehelichkeit als nicht mehr zeitgemäß angesehen wurde. So, nach diesem langen Part über Rechtsgeschichte machen wir erst einmal eine Pause und machen danach mit Rechtlichem weiter. Also lehn dich zurück und genieße Shakira mit La Tortura. Im vorigen Part schon erklärt, gab es auch im Mittelalter eine Möglichkeit, ungewollte Neugeborene abzugeben. Falls du das verpasst haben solltest, kannst du die Sendung 7 Tage lang in der Mediathek auf störfunk.de nachhören. Diese genannten Möglichkeiten sind vergleichbar mit den noch heute bekannten Babyklappen, die vielerorts angeboten werden. Hier können Babys zwar relativ sicher abgelegt werden, jedoch sind diese Einrichtungen eigentlich in Deutschland illegal. Babyklappen ändern auch nicht, dass einige Mütter, die zum Beispiel von der Geburt überrascht werden, bei der Niederkunft auf sich allein gestellt sind und so keine medizinische Betreuung für sich und das Kind haben. Deshalb plädierten Anfang der 2000er Jahre verschiedene Vertreter von Parteien, Kommunen und auch von Amtskirchen für die einheitliche Legalisierung der anonymen Geburt. Eine Schwangere, bei der die Wehen einsetzten, sollte also die Möglichkeit haben, in irgendein Krankenhaus zu gehen, dort mit ärztlicher Hilfe das Kind auf die Welt zu bringen und anschließend einfach zu gehen, ohne irgendwelche Daten zu hinterlassen. Um die Adoption sollte sich dann das Krankenhaus kümmern. Diese Methode war bislang illegal, wurde aber dennoch in einigen Krankenhäusern angeboten. 2002 brachte sogar die Unionsfraktion einen entsprechenden Gesetzesentwurf ein, um die anonyme Geburt zu legalisieren. Doch nicht jeder war für diese Legalisierung. Organisationen wie Pro Familia, Adoptionsforscher, Familientherapeuten, Pädagogen, Sozialwissenschaftler und die ärztliche Fachgesellschaft äußerten sich dagegen. Denn es gäbe keine Belege, dass mit der Legalisierung die Aussetzung oder sogar Tötung von Neugeborenen tatsächlich abnehme. Denn die meisten Frauen, die darin ihre Lösung sehen, sind zuvor in Ausnahmesituationen und haben auch oftmals mit Persönlichkeitsproblemen zu kämpfen. Deshalb würden Hilfsangebote hier meist gar nicht greifen. Stattdessen würden Angebote wie die Babyklappe und die anonyme Geburt von anderen Frauen genutzt, die zum Beispiel von dem Partner oder der Familie dazu gedrängt werden, ihr Kind abzugeben. Auch Opfer-Selbsthilfegruppen äußerten sich gegenüber der Legalisierung von Babyklappen und der anonymen Geburt kritisch. Denn sie fürchteten, dass es Täter so leichter hätten, unliebsame Kinder, die beispielsweise aus Inzest oder Zwangsprostitution entstanden sind, förmlich zu entsorgen. Außerdem sei der psychische Druck schon nach einer normal ablaufenden Adoption für die leibliche Mutter sehr schwierig. Adoptionsforscher raten übrigens zu einer offenen Adoption, in die auch die leibliche Mutter mit einbezogen wird. Umso einfühlsamer das alles vonstatten gehe, desto erfolgreicher sei die Adoption. Und obwohl die anonyme Geburt in einigen anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Spanien, Italien oder Luxemburg gesetzlich geregelt ist, verstößt es eigentlich gegen die bereits seit 1989 geltenden UN-Kinderrechtskonvention. Denn dort wurde geregelt, dass jedes Kind ein Recht darauf hat, seine genetische Abstammung zu erfahren. Und das machen die Anonymität der Babyklappe und die anonyme Geburt nahezu unmöglich. In Deutschland wurde die anonyme Geburt nie eingeführt. Stattdessen ist seit 2014 die vertrauliche Geburt gesetzlich verankert. Was das genau ist, erkläre ich jetzt. Eine schwangere Frau meldet sich bei einer Beratungsstelle und bekommt dort den gesamten Ablauf und alle weiteren Möglichkeiten erklärt. Wenn sie sich für eine vertrauliche Geburt entscheidet, muss sie sich ausweisen. Die Beratungsstelle notiert dann ihre Daten und zusätzlich ein Pseudonym, das die Schwangere sich selbst aussucht. Anna Müller zum Beispiel. Die Informationen über die Identität der werdenden Mutter werden in einen Umschlag gepackt. auf denen wird dann das Pseudonym geschrieben. Außerdem auch, an welches Krankenhaus die Frau weitervermittelt wurde. Der Umschlag wird dann an das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben weitergeleitet und dort erst einmal hinterlegt. Im Krankenhaus wird die Schwangere dann von der Beratungsstelle unter ihrem Pseudonym angemeldet, also Anna Müller. Zudem wird auch der Vorname für das Kind an das Krankenhaus übermittelt. Diesen kann sich die Mutter selbst aussuchen. Das Neugeborene erhält neben dem ausgesuchten Vornamen den Pseudonachnamen der Mutter. Also in meinem Beispiel von eben nennt Anna Müller ihren Sohn Simon. Das Neugeborene heißt also Simon Müller. Neben dem Krankenhaus benachrichtigt die Beratungsstelle auch das ansässige Jugendamt über das Pseudonym, den voraussichtlichen Geburtstermin und die Einrichtung, zu der die Frau übermittelt wurde und wo sie entbinden wird. Nach der Geburt übernehmen es Hebammen oder Ärzte, das Standesamt über Datum und Ort der Geburt zu informieren. Das Standesamt wiederum benachrichtigt das schon zuvor genannte Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Nach diesem ganzen Hin- und Her-Melden ist es dann geschafft und die Mutter kann, nur mit den Informationen über sie in einem Umschlag beim Bundesamt, ihr Kind im Krankenhaus zurücklassen und gehen. Ämter, die dann für das Kind zuständig sind, leiten anschließend den Adoptionsprozess ein. Innerhalb dieses Prozesses kann sich die leibliche Mutter jederzeit melden und ihr Kind zurücknehmen. Dazu muss sie nur die Mutterschaft beweisen. Das geht ja recht einfach, weil ihr Pseudonym mit dem Kind verknüpft ist und sie beim Bundesamt bereits ihre Daten hinterlegt hat. Außerdem muss sie ihre Anonymität aufgeben, also das Kind offiziell als ihres anerkennen. Selbstverständlich darf für das Kind keine Gefahr von seiner Mutter ausgehen, aber ansonsten ist die Rücknahme des Kindes möglich, bis den Adoptiveltern per rechtskräftigen Gerichtsbeschluss das Kind zugesprochen wurde. So ein Adoptionsprozess dauert übrigens ungefähr ein Jahr. Okay, und wenn die Mutter sich nun wirklich entscheidet, ihr Kind zur Adoption freizugeben, dann wird den Adoptiveltern nur der Umstand der Geburt, also dass sie vertraulich ablief, mitgeteilt. Die Identität der Mutter erfahren sie nicht. Ab dem 16. Lebensjahr hat das Kind dann übrigens das Recht darauf, zu wissen, woher es kommt. Ein Jahr zuvor hat die leibliche Mutter allerdings die Möglichkeit, gerichtlich dagegen vorzugehen, dass ihre Identität offengelegt wird. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sie immer noch bedroht werden würde, wenn sie offenlegen müsste, dass sie damals ein Kind geboren hat. Aber das ist dann alles ein anderes Vorgehen und Sache der Gerichte. Für diesen aufwendigen Ablauf musste der Bund einige Gesetze ändern. Darunter das Schwangerschaftskonfliktgesetz, damit die Beratung zur vertraulichen Geburt möglich ist. Oder auch das Melderechtsrahmengesetz, damit die Krankenhäuser von der Meldepflicht über die Daten der Schwangeren entbunden werden. Außerdem auch das Staatsangehörigkeitsgesetz. Damit haben alle vertraulich geborenen Kinder direkt die deutsche Staatsbürgerschaft. Um zu sehen, ob dieses aufwendige Gesetz überhaupt seine Wirkung erzielt, nämlich dass weniger Neugeborene getötet, ausgesetzt oder ohne Möglichkeit auf Herkunftsnachweis anonym geboren werden, hat der Gesetzgeber eine Überprüfung nach einigen Jahren veranlasst. In diesem Bericht, der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verfasst wurde, heißt es, dass die anonyme Kindsabgabe seit Einführung der vertraulichen Geburt gesunken sei. Seit das Gesetz in Kraft trat, bis zum 30. September 2016 gingen 249 Herkunftsnachweise beim Bundesamt ein. Allerdings wurden mehr als 1000 Frauen zur vertraulichen Geburt beraten und konnten anschließend eine Entscheidung für sich und ihre Situation treffen. Auch Anbieter von anonymen Geburten wurden in der Evaluation befragt. Diese begrüßen zwar die vertrauliche Geburt, bieten eine anonyme Geburt wegen des noch vorhandenen Bedarfs allerdings weiterhin an. Ob nun wirklich genügend Frauen von der Möglichkeit der vertraulichen Geburt wissen, sei mal dahingestellt. Vielleicht hat wenigstens diese Sendung etwas bei der Verbreitung der Informationen geholfen. So, das war's nun mit dem Störfaktor. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen aus der Sendung. In den Medien wird nach Kindstötungen häufig von Familiendrama oder von einer Tragödie geschrieben und gesprochen. Diese Wörter habe ich absichtlich vermieden, denn so werden diese scheußlichen Taten von einem politischen Thema zu einem privaten. Wenn du eine Frau in deinem Umfeld hast, bei der du vielleicht vermutest, dass sie schwanger sein könnte, es aber nicht bemerkt, verdrängt oder verheimlicht, dann sprech sie darauf an. Denn wenn es einmal jemand anderes von der Schwangerschaft weiß, kann sie es nicht mehr verdrängen. Also biete deine Hilfe an oder fordere von ihr, dass sie mit dir gemeinsam zum Arzt geht. Das ist vermutlich der beste Weg, Neonatizide zu vermeiden. Und für alle Schwangeren in Not, du bist nicht alleine, du bekommst Hilfe. Frag Freunde oder Verwandte oder falls du dich nicht traust, gibt es das Hilfetelefon speziell für deine Situation. Es ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Sendung. Tschüss!